Du bist ein erwachsener Mensch, krieg deine Emotionen in den Griff. Du kannst doch nicht plötzlich hier ein Arschloch sein, nur weil du Hunger hast. So, komm mit deinen Emotionen klar. Andere Menschen kriegen es auch geschissen. Also nur weil du Hunger hast, heißt das nicht, dass du hier plötzlich alle komisch sein kannst. So.
Brutal banal, der Podcast.
Okay, Toni, let's go.
Fabi, Einstiegsfrage, um hier direkt mal mit einer guten Stimmung in den nächsten Podcast zu starten. Was glaubst du, woran du stirbst?
Ja, oh, das ist so eine Frage. Ich habe ja jetzt vor ein paar Wochen, ich fange mal anders an. Ich arbeite ja in einem Pharmaunternehmen und beschäftige mich da primär mit Krebs. Also ich habe relativ viel mit Themen zu tun, die nicht so besonders erfreulich sind. Und habe vor ein paar Wochen, hatte ich auch hier im Podcast mal erzählt, einen Patienten kennengelernt, Nils heißt er, der mit 39, glaube ich, die Diagnose bekommen hat, dass er Lungenkrebs im Endstadium hat. Und wahrscheinlich noch 3-4 Monate zu leben hat. Und ich muss sagen, seitdem, weil wir verstehen uns auch gut, also es ist schon so eine freundschaftliche Verbundenheit irgendwie und wir sehen uns jetzt irgendwann wahrscheinlich im März oder so auch nochmal. Super netter Typ. Und also ich will jetzt nicht ausweichen, aber so mit so diesem Schicksal im Hinterkopf und so, fällt es mir mittlerweile irgendwie schwer, da also mich mit sowas zu beschäftigen einerseits und andererseits da humoristisch drauf zu gucken, sagen wir mal so. Ich mir so denke, das ist halt real für den Menschen. Und ich kann mich irgendwie, also es ist ja eine Frage, das ist ja eine Steilvorlage auch für allen möglichen Unfug, den man erzählen kann. Und das fällt mir schwer, muss ich sagen, um jetzt mal nicht so einen freudigen Einstieg in den Podcast hinzulegen.
Ist so. Das hast du ja wirklich. Du hast jetzt die Stimmung gekillt, nicht ich mit meiner Frage, du mit deiner Antwort.
Sorry.
Dazu mehrere Rückfragen. Zum einen, also Punkt 1, sehr nachvollziehbar. Punkt 2, würden solche Menschen, gerade solche Menschen, die betroffen sind, nicht genau dann sagen, ey, Humor ist, wenn man trotzdem lacht? Also, dass man gerade da versucht, das Ganze möglichst positiv zu nehmen, weil ja Humor nicht gleichzusetzen ist mit irgendwie ins Lächerliche ziehen oder mit relativieren, sondern wirklich einfach nur trotzdem Spaß an Dingen zu haben. Und Teil 2, andere Frage, soll gar nicht zu sehr humoristisch lustig sein, weil es kann ja sein, dass man wirklich so ein gewisses Bild im Kopf hat, wo man sagt, ey, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit glaube ich einfach, dass ich mal daran sterbe, weil ich habe tatsächlich mit absolut null Hintergrund, Fundament und absolut null wirklich medizinischer Begründung, könnte ich dir aber sagen, ich bin mir warum auch immer ziemlich sicher, dass das meine Todesursache sein wird. So, also weißt du?
Ja.
Warum nicht trotzdem drüber lachen? Und wenn du es jetzt nicht lustig, sondern ernst beantworten müsstest, hättest du da einen Ansatz?
Also ich glaube, Humor ist für manche Menschen ein Mittel, damit umzugehen, auf jeden Fall. Also ich kenne das auch von anderen Patienten, die das Mittel auch nutzen. Und das ist ja in gewisser Weise auch so eine Art Selbstschutz irgendwo, die man damit aufbaut, ne? Wenn ich es irgendwie lächerlich mache, in einer gewissen Art und Weise, dann verliert es ja auch so ein bisschen seinen Schrecken irgendwo. Ist jetzt bei Nils nicht unbedingt so, also das ist ein positiver Mensch, so gar keine Frage, aber ich glaube, er hat jetzt, was das angeht, jetzt keine sozusagen besonders humoristische Betrachtungsweise, verständlicherweise aus meiner Sicht. Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung. Also man kann das ja so ein bisschen aus seiner Familiengeschichte ableiten, was kommt da so vor, ne? Und Also meine Oma mütterlicherseits, die lebt noch, die ist über 90. Väterlicherseits, mein Opa ist, glaube ich, irgendwie am Herzinfarkt gestorben, schon vor relativ langer Zeit. Und meine andere Oma ist irgendwann gestürzt, mit dem Kopf auf den Heizkörper geschlagen und war dann hirntot und ist daran gestorben. Auch nicht so ganz lustig und eher nichts Erbliches an der Stelle, würde ich sagen. Die Tendenz hinzufallen, weiß ich nicht. Von daher, boah, keine Ahnung.
Ja, okay. Dann darfst du dich, darfst du quasi auch in Zukunft überrascht bleiben, wann und wie vor allem dich das Schicksal ereilt.
Ich muss ja sagen, ja. Toni, wir hatten ja schon mal diese Frage, ich glaube, eine der ersten Folgen, ne? Irgendwie erste, zweite Folge, zweite, dritte Folge. Willst du eher wissen, wie du stirbst oder wann du stirbst?
Ja, und ich bin immer noch schockiert über jeden Mensch, der sagt, ich möchte wissen, wie ich sterbe. Das, weil ich das einfach null nachvollziehen kann. Aber okay, anderes Thema.
Ja, also mir leuchten irgendwie beide Begründungen ein. Aber ich glaube, bei der Frage, wenn man die Folge gehört hat, merkt man schon, dass das auch, also das ist insgesamt so ein Thema, vor dem ich mich irgendwie drücke. Liegt, glaube ich, so einerseits daran, weil ich auch so ein bisschen hypochondrisch veranlagt bin und weiß nicht, ich tue mich damit halt irgendwie schwer, mich damit grundsätzlich zu beschäftigen. Vielleicht auch, weil ich mich da beruflich so relativ intensiv mit beschäftigen muss. Und blende das immer irgendwie gerne aus. Deshalb, weiß ich nicht.
Vielleicht hilft ja das sich damit auseinandersetzen ein bisschen, um mit dem Thema besser zurechtzukommen. Aber das würde wahrscheinlich zu schnell, zu tief, zu dezidiert sein. Um erstmal selber auf meine Frage zu antworten, war nämlich lustig, weil mein Geschäftsvater hat mich das gefragt und seine Antwort war identisch zu meiner. Wir waren uns da relativ einig. Wir waren uns auch einig, dass es nicht so schön wäre, wenn das zeitgleich passieren würde. Aber ich habe relativ schnell gesagt, ich bin mir sicher, dass wenn ich nicht irgendwann mal im hohen Alter an einem natürlichen Tod sterbe, dass ich sterbe, weil mein Herz versagt. Also so Herzinfarkt, Herzstillstand, irgendwie sowas. Weil ich einfach vollgepumpt mit Stresshormonen sein werde zu irgendeinem Zeitpunkt und mein dann schwaches Herz das einfach nicht mehr mitmacht. Ich habe zu meinem Geschäftspartner gesagt, dass ich auch dafür, dass es nicht das Herz sein wird, schon viel zu oft irgendwelche ventrikulären Zwischensystolen hatte und irgendwelche Herzschläge, wo ich mir sage, das war gerade nicht normal, als dass das nicht irgendwann in 30 oder 40 Jahren die Ursache für meinen Tod sein wird. Und er meinte dann nur, ja, ist bei ihm genauso. Er glaubt auch, dass genau das passieren wird. Von daher dachte ich, eine lustige Frage ist es nicht, aber eine interessante Frage, um mal zu hören, wie da andere drüber nachdenken, weil vielleicht gibt's ja andere Menschen, die so ein ganz, kennst du so Menschen, die so ein ganz komisches Gefühl haben, die so Dinge, ohne es richtig erklären zu können, einfach so ein bisschen vorhersehen können oder vorhersagen können oder so immer das Gefühl haben, die spüren da irgendwas. Vielleicht gibt's ja Menschen, die sagen, sie wissen genau, wie sie sterben, so, weißt du?
Hexen?
Genau, Hexen. Hexen und Zauberer. Ja. Genau die meine ich, von denen spreche ich. Kennen wir doch alle. Ja, deswegen. Aber ich würde jetzt sagen, entweder ein natürlicher Tod im hohen Alter, weil meine Uroma ist ja, die ist ja 100 und, jetzt weiß ich es vor Schreck gleich gar nicht mehr, 8, glaube ich, geworden. 108 ist meine Oma geworden. Das ist einfach brutal alt. Und die war auch relativ lang noch fit. Also die war noch, ich kann es jetzt nicht genau sagen, man vertut sich ja schnell in der Zeit, ne, aber bis 100 oder auch nach 100 war die noch relativ fit, sowohl körperlich als auch geistig. Es hat er wirklich in den letzten Jahren ad hoc abgebaut. Aber es war wirklich krass. Und wenn das die Genetik ist, mit der ich ausgestattet bin, dann werde ich entweder richtig alt oder ich sterbe halt mit 60 an einem Herzinfarkt. So, das sind die zwei Varianten, die ich für mich so sehe in meiner Zukunft. So, wenn ich irgendwann mal 57 bin und mich nochmal auf irgendeinen Job bewerben müsste, würde ich es gar nicht machen, weil ich mir sage, komm, für die 3 Jahre lohnt sich gar nicht. Ist nichts mehr zu
holen. Sag mal, die Kombination vollgepumpt mit Stresshormonen und vollgepumpt mit Fastfood ist halt eine ungünstige Kombination.
Ey, das stimmt, aber ich muss sagen, Fabi, bin ja jetzt, wir sehen uns ja mittlerweile auch nicht mehr so regelmäßig. Fast Food ist wirklich kein Thema mehr, also ein sehr kleines Thema. Aber was nicht heißt, dass mein Alltag sehr lebenszeitfördernd ist, weil mein Energy-Konsum zwar auch stark zurückgegangen ist, aber trotzdem nach wie vor nicht förderlich. Ich sag mal so. Aber es ist auch besser geworden. Ich habe insgesamt, glaube ich, im Vergleich zu vor einem Jahr oder so oder vor 2 Jahren, habe ich sehr viele nicht so gute Gewohnheiten abgelegt und bin ein bisschen gesünder unterwegs. Ich glaube aber, dass sich das auch so ein bisschen von allein ergeben hat, weil ich eben sehr viel beruflichen Stress hatte und so eine gewisse Struktur gebraucht habe. Also weißt du, wenn man an so einen Punkt kommt, wo man merkt, mein Alltag, mein Arbeitsalltag oder einfach alles, was man so hat, nimmt mich gerade so ein, dass wenn ich jetzt noch ungesund ernähren und nur Energy und noch das und das machen würde, dann bin ich in einem Jahr tot. Dann ist alles vorbei. Ich muss jetzt mal irgendwo anfangen, diesen stressigen Alltag irgendwie positiv zu kompensieren. Ich glaube, das kommt irgendwann von alleine. Ich glaube, das ist bei mir in den letzten 2 Jahren ein bisschen passiert. Mit Ausreißer, und es ist nicht so, dass ich mich krass gesund verhalte in meinem Leben in jeglicher Hinsicht, aber es ist schon besser geworden. Schon besser geworden, muss ich schon sagen.
Es ist halt auch so anstrengend, sich so gesund zu ernähren 100%. Und Sport. Oh.
Es ist anstrengend. Ey, es ist anstrengend, aber Fabi, gestern habe ich 2-mal Sport gemacht. Ich wollte gestern einfach 2-mal Sport machen.
Ey, wenn man nur ein eigenes Fitnessstudio hätte, wäre so viel einfacher.
Ja, aber ich war von 2-mal Fitnessstudio an einem Tag, war ich 2-mal nicht in meinem eigenen. Und trotzdem in 2 verschiedenen. ja, aber nee, das wird mich mein Herz mal einholen. Wie hieß diese Geschichte von Edgar Allan Poe? Das verräterische Herz? War das Edgar Allan Poe? Bin mir gerade gar nicht sicher. Ja, irgendwelche Namen um mich schmeiße, wo ich.
Catcher in the Rye? Keine Ahnung.
Ja, ich glaube, das verräterische Herz von Edgar Allan Poe. Ich glaube, ja. Aber komm. Das können wir auf die Liste setzen von Dingen, die wir nachreichen und nie tun. Aber ja, das wird mal meine Todesursache sein. Wenn es irgendwann mal soweit ist, Fabi, in hoffentlich erst ganz, ganz vielen Jahren und wir haben noch Kontakt, dann kannst du sagen, er hat's gewusst. Er hat's gewusst. Also nicht, dass das irgendjemandem was bringt, aber du könntest auf der Beerdigung kurz damit flexen.
Ein Zauberer.
Ein Zauberer. Ja. Das wäre eine richtig komische Situation. Schön. Gut, also lassen wir das so stehen oder hast du noch einen Ansatz, wo du sagst, ja, okay, vielleicht könnte es bei mir die Ursache sein oder wollen wir es lieber offen im Raum stehen lassen?
Nee, lass mal so diese Krankheits- und Todesthemen und diesen morbiden Kram. Wir sind ein lustiger, gute Laune-Podcast. Ich sehe das hier nicht.
Okay, dann, so leid es mir tut, möchte ich trotzdem noch ein was loswerden, weil es dazugehört und für, also was, das heißt, gehört überhaupt nicht dazu, aber ich finde es immer schön, sowas mal zu erwähnen, weil es einen, wenn es dann doch mal passiert, irgendwie immer zurückholt. Vor nicht allzu langer Zeit ist ja Franz Beckenbauer gestorben. Ich weiß gar nicht, ob wir das hier in dem Podcast erwähnt haben oder drüber gesprochen haben. Bin ich mir gerade voll unsicher, aber falls nicht, Franz Beckenbauer, rest in peace, der Kaiser, einer der bekanntesten und besten und erfolgreichsten Fußballer auf der Welt, deutscher Fußballer, also der war ja wirklich weltweit bekannt. Und heute, oder gestern, und heute kam die Nachricht raus, heute Nacht, irgendwie heute Morgen, gestern irgendwann, ist Andy Breme gestorben, den du sehr vielleicht auch kennst, welcher nämlich der Siegtorschütze vom WM-Finale 1990 war. Andreas Bremer hat uns zum Weltmeister 1990 gemacht und der Mann war auch erst 63 und ist an einem Herzstillstand gestorben, zumindest laut des Berichts, den ich gelesen habe. Von daher auch an dieser Stelle nochmal Rest in Peace, Andreas Bremer. Ich weiß nicht, wie es dir geht, jetzt müssen wir doch nochmal kurz diesen morbiden Talk führen, aber zumindest ohne humoristischen Unterton, sondern wirklich inhaltlich ernst. Wenn ich von irgendeinem Tod lese, von einer Person, die ich, also nicht persönlich, ja gut, dann ja natürlich auch, aber die ich so aus der Öffentlichkeit kenne, die aber schon immer da war. So, wo du einfach denkst, okay, ist halt eine Person, die kennt man vom Fußball von irgendwo und dann stirbt die. Das ist dann schon immer mal, da habe ich immer so eine 2-3-Minuten-Phase, wo ich mir denke, ja, okay, krass, Mann, jetzt ist die einfach weg. Und dann holt einen diese Meldung so richtig ins Hier und Jetzt, egal wo du gerade bist. Also ich war heute zum Beispiel mit meinem Geschäftspartner unterwegs, weil wir einen Mietvertrag für ein neues Objekt unterschrieben haben. Und da bist du ja gedanklich voll in dem Thema. Und was machen wir damit? Was machen wir damit? Wir machen da ja viel Pläne und alles. Und dann liest du das, denkst dir, Andreas Brehme, der ist doch noch nicht alt, der war vor kurzem ja noch in der Öffentlichkeit bei der Gedenkfeier von Franz Beckenbauer. Der ist 3 Jahre älter als mein Papa. So, ne? Also die sind ja noch nicht richtig alt, diese Menschen. Und dann liest du einfach, dass er tot ist. Und dann ist egal, was gerade um dich herum ist, mich holt das immer sofort in diese, ins Hier und Jetzt, denkt sie, boah, krass, okay, jetzt muss ich mich mal kurz 2 Minuten damit beschäftigen. Einfach um das mal für mich selbst gedanklich hier abzuhaken, damit ich mich nicht näher damit beschäftigen muss. Also mich holt das immer so ein bisschen ein, so eine Nachricht. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber also ich kann das nicht einfach lesen und weitermachen. So, es ist nicht so eine, ja. Ich lese das und danach mache ich das weiter, was ich gerade eben gemacht habe, Geschichte, sondern wirklich so eine, ich lese das und dann gehe ich mir, boah, okay, alles andere gerade mal stopp, ich brauche gerade mal 3 Minuten. Wie läuft das bei dir?
Also, bei Prominenten habe ich das jetzt nicht so sehr tatsächlich. Also klar, es gibt halt irgendwie schon prominente Berühmtheiten, keine Ahnung, wo ja, mit denen mich irgendwas verbindet. Keine Ahnung.
Daniela Katzenberger zum Beispiel.
Daniela Katzenberger zum Beispiel, Tina-Lisa Lofink, sowas halt.
Und andere blonde Natürlichkeiten.
Ja, es drängt sich ein Muster auf. Nee, aber was weiß ich, irgendwelche Filmstars, die man halt irgendwie in Filmen aus der Kindheit gesehen hatte, die man irgendwie toll fand oder Musiker, die man halt gehört hat oder was weiß ich nicht, ne? Genau, also da macht das halt irgendwie schon was mit mir, aber so im Allgemeinen ja, habe ich halt so einen Überraschungsmoment halt auch. Denke mir so, ach, okay, krass. Aber das ist relativ schnell abgehakt. Was mich halt eher bewegt, ist, wenn ich das so im Bekanntenkreis, Familienkreis, Bekanntenkreis miterlebe, wo man ja dann solche Trauerfälle halt hört. Also wir haben das jetzt dieses und letztes Jahr gehabt, also mein Onkel ist relativ plötzlich verstorben, auch Mitte 60, ganz, ja, hat sich auch nicht angekündigt irgendwie. Das war halt schon auch so für die ganze Family halt ein Schock. In der Familie von meiner Freundin gab es halt irgendwie auch 2 Todesfälle, auch genauso in dem Alter, Ende 50, Mitte 60 und so. Das sind dann schon solche Sachen, die mich dann irgendwie schon auch aufrütteln, wo ich mir halt so denke, so, ja, okay, das, also, ist halt nicht alt an sich. Also, und, ja, keine Ahnung, das macht dann schon was mit mir, weil auch wenn ich die Leute zum Teil, also, aus der Familie meiner Freundin vielleicht gar nicht so eng kenne oder so, aber man hat die gesehen, man hat mit denen gesprochen, man hatte so den Eindruck, ein Mensch, der war doch irgendwie fit und da war doch alles gut. Man kennt auch so ein bisschen die Lebensumstände, deren Pläne für die Zukunft und so weiter. Und dann ja, ist halt plötzlich irgendwie was. Oder was ich jetzt auch letztes Jahr irgendwie im Herbst mitbekommen hatte von einer Freundin, die Kitesurfen geht. Die haben halt so eine Clique, mit der sie das machen, größere Gruppe. Die sind jetzt nicht alle dick befreundet, aber irgendwie kennen sich alle so ein bisschen mehr und weniger, so je nachdem. Und mit der hatte ich mich halt getroffen, da irgendwann halt im Herbst 23. Und die hatte dann die Nachricht bekommen, dass eine aus dieser Gruppe beim Kiten ertrunken ist. Also mit, keine Ahnung, wie alt die war, 23 oder so, abgetrieben, hat irgendwie keiner mitbekommen und man hat sie dann irgendwie ein paar Stunden später tot gefunden. In der Nordsee, glaube ich. Das sind dann so Sachen, wenn ich da so so einen persönlichen Bezug, auch mittelbar jetzt über Freunde oder Familie oder so habe, das macht halt irgendwie schon was mit mir. Aber so bei Promis kann ich mich da so ein bisschen von frei machen. Also auch jetzt Franz Beckenbauer, ich meine, klar, denkt man sich so, ach Mensch, krass, ne, der hat einen irgendwie, ich bin jetzt kein riesiger Fußballfan, aber der hat einen halt irgendwie schon so durch das gesamte Leben in Anführungszeichen begleitet und so und war irgendwie immer präsent so in den Medien und keine Ahnung. Aber das ist jetzt nichts, was mich nachhaltig irgendwie beschäftigt oder so, muss ich sagen.
Ja, okay. Ja. Also nachhaltig würde ich es jetzt auch nicht nennen, aber zumindest direkt mal für eine kurze Zeit, weil das Thema einen so ein bisschen einholt, aber ja, das ist dann schon, da bin ich bei, das ist dann schon noch weit genug weg. Also es würde mich auch deutlich länger beschäftigen, wenn das jetzt wirklich jemand ist, der mir nahesteht oder aus Familien- und Freundeskreis kommt. Das wäre nochmal eine ganz andere Geschichte.
Aber das ist halt, ist wohl so. Ist halt auch so ein Thema, also so eine grundsätzliche Frage, die ich mir manchmal selbst stelle. Also, wie gehst du mit solchen Meldungen in den Nachrichten um? Also ich sag mal jetzt nicht, wenn irgendwie ein prominenter Sportler, Musiker, Schauspieler, Doppelpunkt in, verstirbt, sondern ich sag mal, du hast jetzt halt eher so normale Nachrichten, keine Ahnung, Busunglück in der Türkei, 40 Tote, darunter 8 Deutsche oder keine Ahnung, Fabrik in Bangladesch eingestürzt, 200 Tote oder keine Ahnung, so diese alltäglichen, ich sag mal, Schreckensmeldungen, die man halt irgendwie hört oder jetzt, na klar, Ukraine-Krieg und so, hörst halt irgendwie auch immer viel. Tangiert dich das? Macht das was mit dir? Oder ist das eher so ein Schulterzucken, wo man, mit dem man das so hinnimmt?
Ich glaube, wenn was passiert, wo die Todeszahl so richtig unverhältnismäßig groß ist, was auch immer das ist, weil am Ende könnte man jetzt natürlich auch sagen, Busunglück mit 20 Toten ist eine unverhältnismäßig große Unglückszahl, weil es immer noch 20 zu viel sind, klar. Aber ich glaube, wenn es so eine richtig große Zahl ist, dann beschäftigt man sich mal kurz, wenn man sieht, okay, krass, so viele Menschen sind einfach weg. Ich erinnere mich zum Beispiel an diese Erdbebengeschichte in der Türkei. Da waren ja, Alter, keine Ahnung, wie viel, 10.000? Weiß ich nicht, aber viele 10.000 Tote, glaube ich. Da habe ich mir auf jeden Fall mich dann schon mal ein bisschen gedanklich damit beschäftigt, einfach nur, weil ich dachte, Alter, wenn du Verwandte, Bekannte, Freunde in diesen Regionen hast und du liest dann von, ich sage es mal, 40.000 Toten, dann musst du ja erstmal davon ausgehen, dass da deine Bekannten dabei sind, bei so einer Todesanzahl. Das muss hart sein, das muss krass sein. Also da beschäftigt man sich, glaube ich, schon nochmal mit. Aber klar, so jeden Tag sterben durch irgendein Unglück irgendwo ein paar Menschen zwischen 5 oder 25 oder so für irgendein Unglück, das tangiert einen viel gar nicht, wenn man ehrlich ist, so. Natürlich nicht. Ich glaube, wenn der Tod ein Gesicht hat, ist es ein bisschen stärker. So, und in dem Fall hat es jetzt ein Gesicht, weil du die Person kennst. Und wenn diese Person, die nicht nur kennst, sondern ihr euch wirklich bekannt wart, umso näher ihr euch standet, umso schwieriger wird es dann natürlich. So.
Das ist klar. Also, mal so geht's mir halt auch. Und manchmal sitze ich halt so vorm Fernseher und denke mir so, boah, okay. Gefühle, wo seid ihr? Also, keine Ahnung.
Und dann mache ich Call of Duty an und spiele Krieg.
Genau, und dann gibt es direkt Airstrike und zack, vier Leute weg und so. Naja, aber so ist es ja, ne? Also, das ist am Ende so.
Am Ende, ja.
Und ja, keine Ahnung. Ich muss sagen, ich frage mich dann schon manchmal selber, irgendwie stimmt mit mir was nicht, weil fehlt mir Empathie an der Stelle. Andererseits, klar, wenn es einen persönlich betrifft, irgendwie ist es halt irgendwie wieder da. Ist natürlich auch eine relativ egoistische Empathie, die man halt so an den Tag legt irgendwo, ne? Aber ja, keine Ahnung. Ich muss halt sagen, wo ich das tatsächlich hatte, war, als dieser Ukraine-Krieg losging und du hast so diese ersten Bilder gesehen, irgendwo schlagen Raketen ein, Leute sitzen in der U-Bahn, keine Ahnung, Menschen weinen, verstecken sich, rennen irgendwie vor Panzern weg. Kann mich noch an so ein Video erinnern, wie so ein Panzer einfach über so ein Auto drüber fährt, was irgendjemand gefilmt hat. Das hat mich, das stumpft man dann vielleicht mit der Zeit auch ab oder vermeidet das vielleicht auch, sich das anzuschauen. Aber das hat mich damals jedenfalls schon echt irgendwie beschäftigt, weil, das klingt jetzt halt auch wieder fies, ne? Aber also wenn du jetzt so Bilder aus Kiew siehst oder irgendeiner ukrainischen Großstadt oder so oder größeren Stadt, das sieht ja nicht großartig anders aus als hier, ne? Da fährt ein Panzer über ein Auto, da sitzt noch einer drin. Und ob das jetzt, keine Ahnung, wo das jetzt war, Mariupol ist, Innenstadt oder, keine Ahnung, Leipzig oder so, ist ja auf den ersten Blick erstmal gar nicht ersichtlich. Und plötzlich kann man sich da irgendwie selber relativ gut reinfühlen oder sehen, ne? Also, das war dann irgendwie so nah. Und da muss ich halt sagen, das ist natürlich nicht fair, aber je weiter weg das ist und je unterschiedlicher das von der eigenen Lebensrealität ist, also es sieht anders aus, auch letztlich die Menschen sehen anders aus, die haben andere Sachen an, die Architektur ist anders, es wirkt wie eine andere Welt, so als ob das gar nicht hier passiert, ne? Und da kann man sich irgendwie leichter von frei machen. Also es ist vielleicht keine gute Eigenschaft, aber so empfinde ich das halt manchmal.
Ich weiß genau, was du meinst, weil zum Ukraine-Krieg hätte ich nämlich jetzt gesagt, als ich das erste Mal gesehen habe und davon gehört habe und das so mitgekriegt habe, hatte ich richtig Probleme, das für mich einzuordnen, im Sinne von, wie weit weg ist das denn jetzt eigentlich noch? Also ist das so eine Meldung wie irgendwo in Südamerika ist ein Bürgerkrieg in Argentinien, weil der tangiert uns null, weil da werden ein paar Geschäfte ausgeraubt und sterben ein paar Menschen, weil irgendwelche komischen Gangs und Mafias da ihr Unwesen treiben. Das liest du und denkst dir, oh Gott, ist das schlimm, und zum Glück ist das in Deutschland nicht so. Weißt aber auch, okay, es ist so weit weg, so anderer Kontinent, andere Kultur, andere Politik, das kann hier gar nicht passieren. Wobei wir mit der RAF, so als erstes Beispiel, was mir einfällt, in der Vergangenheit jetzt auch schon Leute hatten, die jetzt nicht so demokratisch pazifistisch unterwegs waren. Aber beim Ukraine-Krieg hatte ich so das Problem für mich einzuschätzen, okay, sehe ich das jetzt und denke mir, okay, krass, es ist schlimm, dass das in der heutigen Zeit passiert, aber es passiert woanders. So, oder muss ich mir echt Sorgen machen, weil dieses woanders ist quasi nebenan und es fehlt nicht mehr viel, dass das auch bei uns so ist, sein kann, Folgen hat, wie auch immer. Und da hatte ich so richtig so mein Problem, das für mich selbst einzuordnen, wie ernst muss ich dieses Thema jetzt für mich und mein Leben nehmen, weil es hier halt auch so sein könnte. So, weil ich halt wusste, es ist nicht mehr so weit weg, wie es früher war. Da hatte ich am Anfang richtig Struggle, so das so ein bisschen in meine Realität einzubauen.
Ich habe das halt als sehr nah empfunden. Naja, ich weiß, was du meinst, aber ich hatte jetzt nicht so einen Denkprozess tatsächlich, dass ich mir dachte, okay, ist das jetzt für mich oder für uns, wie auch immer, relevant? Ist das nah oder weit weg? Also ich hatte irgendwie instant das Gefühl, als ich so die ersten Bilder gesehen habe, krass, das passiert hier. Und ich glaube, ich müsste es jetzt nachgucken. Ich arbeite ja sozusagen im südlichsten Süden Deutschlands. Also es ist maximal weit weg von Hannover, Hamburg, Berlin, wo ich arbeite.
Fabi meint damit Malle.
Genau. Maximal weit weg. Und ich glaube, irgendwie, ich habe es jetzt nicht nachgemessen oder so, ne, bei Maps oder was weiß ich nicht. Aber irgendjemand bei mir im Büro meinte dann so, ja, es ist schon krass, unser Büro, also da, wo ich arbeite, ist weiter von Berlin weg als die ukrainische Grenze. Und da dachte ich mir so, jo.
Echt?
Also, das ist nah.
Das ist fucking nah.
Also ich habe das jetzt nicht überprüft, vielleicht sind es doch 100 Kilometer weiter oder so, aber keine Ahnung. Aber so
ja, von der das Größenordnung, ist wichtig, weil wenn es 100 Kilometer mehr waren, ja, dann geht's doch. Dann ist doch weit genug
dann,
weg.
Dann ist weit weg. Dann
ist weit, weit weg, ne? Weg. So weit kommen die Raketen nicht.
Aber das ist halt, ja, keine Ahnung. Da muss ich halt sagen, das hat mich halt schon tangiert und es fällt mir halt ein, weil ich habe gestern echt nur so die letzten 10 Minuten von diesem Film gesehen. Hast du vielleicht irgendwie auch so von gehört, diese 20 Tage in Mariupol, dieser Doku, die da jetzt erschienen ist? Er ist halt, ist glaube ich irgendwie auch für einen Oscar nominiert oder soll nominiert werden oder weiß gar ja was, aber die Stadt wurde ja im Krieg eingeschlossen und belagert und es war ja so eins der größten, na ich sag mal Gemetzel irgendwie, was es da vermutlich gab bisher. Und da war so ein Reporterteam halt auch 20 Tage eingeschlossen und hat das Ganze halt dokumentiert. Und da habe ich gestern zufällig reingeschaltet, gestern Abend, und habe echt, wie gesagt, nur die letzten 10 Minuten mitbekommen, wie so ein Arzt im Keller von einem Krankenhaus so ein kleines Handtuch aufwickelt und dann guckt so ein, ja, schon gelb angelaufener Säuglingsfuß aus dem Handtuch. Und da habe ich mir gedacht, so, boah, ey, Alter, das kann ich mir jetzt nicht angucken. So, da habe ich doch gemerkt, so, okay, nee.
Ja, verstehe ich. Ey, wir haben jetzt auch schon 30 Minuten rum und haben 30 Minuten über Tod und Krieg geredet. Vielleicht können wir das Thema jetzt doch mal abschließen, dafür, dass wir da nur kurz drüber reden wollten. Das ist uns ja auch nur so mäßig gelungen. Ich hätte nämlich ein Thema, was ähnlich relevant ist. Kennst du den Gefühlsausdruck den Gefühlsausdruck hangry sein?
Das bin ich.
Hast du das? Bist du das, Fabi? Da treten wir nämlich jetzt hier eine richtige Debatte los, weil ich hatte dieses Thema vor kurzem und möchte jetzt hier mal was ist eigentlich das Gegenteil von eine Lanze brechen? Weil wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte für die Menschen, die hangry sind, eine Lanze brechen, spreche ich ja für sie. Ich möchte aber gegen sie sprechen. Deswegen, was mache ich da? Die Lanze zusammenkleben? Ich möchte gegen den Menschen mit dem Hangry-Syndrom eine Lanze zusammenkleben. Oder was ist das Gegenteil? Was sagt man da?
Ja, keine Ahnung, aber das sagt man jedenfalls nicht.
Ab heute sagen wir das. Ich möchte eine Lanze zusammenkleben. Ich möchte die gebrochene Lanze zusammenkleben. Folgendes. Ich verstehe Hangry-Menschen nicht. Und ich habe mich mit Menschen, oder ich habe mich mit einer Person ausgetauscht, die das auch hatte, selbst diagnostiziert, als wäre es eine Krankheit, selbst eingeredet quasi. Und dann habe ich gesagt, weil ich kenne das nämlich gar nicht. Also ich wirklich null. Kann das überhaupt nicht nachvollziehen.
Und ist mal weniger.
Nee, ich glaube mir, ich habe viel Hunger, Fabi. Ich habe wirklich viel Hunger, aber nee. Aber mein Take dazu ist, dass Menschen, die das haben, wissen, dass sie es in diesem Moment sein dürfen und es deswegen sind. Das heißt, wenn du Hunger hast, sag dir dein eigenes Hirn, ey, ich habe Hunger, ich dürfte jetzt böse sein, weil wenn mich jemand darauf anspricht, kann ich ja sagen, ich habe Hunger. So, eigentlich ist das nur ein Externalisieren einer eigenen Charaktereigenschaft auf das Gefühl Hunger, damit man hinterher nicht als blöder dasteht. Das ist für mich ähnlich wie mit Sternzeichen. Das Thema hatten wir schon mal so. Ich bin super lieb, aber wenn ich irgendwas Negatives habe, dann ist es nur, weil ich Sternzeichen Skorpion bin. So, wo ich mir denke, nee, du bist einfach scheiße. Und wenn man hangry ist, dann denke ich mir, du bist ein erwachsener Mensch, krieg deine Emotionen in den Griff. Du kannst doch nicht plötzlich hier ein Arschloch sein, nur weil du Hunger hast. So, komm mit deinen Emotionen klar. Andere Menschen kriegen es auch geschissen. Also nur weil du Hunger hast, heißt das nicht, dass du hier plötzlich alle komisch sein kannst. So. Und ich glaube, dass viele, vielleicht nicht alle, aber dass viele Menschen halt das Thema kennen und wissen, ja gut, jetzt kann es ja sein, weil es gibt ja den Begriff, ich kann jetzt ein bisschen rummotzen, weil ich kann es ja auf meinen Hunger schieben. So ein bisschen uneigenverantwortlich. Die schieben das dann nach außen auf das Hungergefühl. Und ich denke mir dann, nee. Und ich habe halt mit der Person drüber gesprochen und sie hat halt im Nachhinein dann auch so ein bisschen gesagt, ja, okay, vielleicht. So ein bisschen, schon. So, weißt du, deswegen dachte ich nehme das mal mit rein Und dann höre ich mal, ich habe ehrlich gesagt nicht gewusst, dass du auch so ein Hangry-Typ bist. Umso spannender, wie du jetzt intervenieren wirst, weil ich glaube nicht, dass du einfach sagst, ja, stimmt, Toni.
Ja. Nee, stimmt nicht, Toni. Also, ich glaube, deine Betrachtungsweise ist an der Stelle
richtig.
Nicht, also vielleicht nicht generell falsch, aber im Großen und Ganzen falsch.
Als würde der Satz im Großen und Ganzen, als wäre das sehr viel besser als generell. Hättest du einfach generell sagen können. Das ist einfach das Gleiche.
Na, ich sag mal, wenn du jetzt sagst, 2 plus 3 ist 6, dann würde ich sagen, ja, ist falsch. Aber wenn du sagst, 2 plus 3 ist 128, dann ist es noch falscher. Noch weiter daneben. Du bist jetzt eher so bei 2 plus 3 ist 6. Aber also ich meine, klar, ne, wenn Leute das nicht haben und irgendwie dann trotzdem sagen, ja, ich bin so, weil ich Hunger habe, ist natürlich blöd, aber das hat dann nichts mit Hangry zu tun, sondern einfach damit, dass die Leute eine Ausrede suchen und
die Leute sind dann von Sternzeichen Skorpion.
Ja, generell irgendwie ein Problem haben. Aber also ich glaube, das Phänomen, also das gibt es. So, dass ich kenne das halt auch von anderen Menschen so aus meiner Umgebung, Arbeitsplatz und so. Und es ist ja nicht so, dass du, also zumindest geht's mir nicht so, wenn ich jetzt Hunger habe, dass ich dann automatisch irgendwie, keine Ahnung, sauer bin oder irgendwie unfreundlich oder Leute irgendwie grundlos blöd anmache. Aber ich merke, wenn ich richtig Hunger habe, dann ist halt einfach mein Geduldsfaden ultra kurz. Gerade wenn es so darum geht, was weiß ich, ne, du hast irgendwie schon Hunger, du bist mit Freunden zum Essen verabredet oder triffst dich mit Freunden, willst vielleicht irgendwie was bestellen oder so. Und naja, dann isst du halt nichts, weil du weißt, wir essen ja zusammen und dann kommst du da hungrig an und dann wird anderthalb Stunden darüber diskutiert, bei welchem Bowl-Laden bestellt man denn jetzt, ne? Und überhaupt und hin und her und dann hat es zu lange gedauert, hat das eine Restaurant schon zu, man hat sich noch nicht entschieden, dann muss man wieder neu suchen. Das ist dann so ein Punkt, wo mir, wenn ich hangry bin, einfach komplett die Geduld fehlt und wo ich dann irgendwann auch mal sage, so, ey, reicht jetzt, können wir jetzt bitte verdammt nochmal endlich irgendwas bestellen, ist mir scheißegal, ob es Smiley's ist oder Domino's oder McDonald's oder die geilste Bowl der Stadt. Es juckt mich überhaupt nicht. Ich will einfach was essen. Also es ist bei mir eher so
ein Geduld. Lass mich direkt Fragen einwerfen dazu. Also zum einen, bei dem Szenario, was du gerade geschildert hast, würde ich die Krise kriegen, ohne dass ich Hunger habe. Einfach, weil ich so eine Entscheidungsunfreudigkeit überhaupt nicht mag. Da würde ich sagen, Leute, macht, was ihr wollt, ich gehe jetzt was essen. Also da würde ich die Geduld verlieren, unabhängig davon, wie mein Hungerszustand ist, einfach weil ich Krise kriege bei sowas. Aber Thema Geduld möchte ich einwerfen oder zumindest die Frage einwerfen, könnte ich in dem Fall nicht dann von den Menschen erwarten, dass sie mit einer kleinen Reflexion ja wissen, hey, meine Geduld ist gerade nicht die beste, weil ich Hunger habe. Deswegen kann ich ja aber in dem Moment sagen, okay, eigentlich würde ich jetzt explodieren, aber ich gebe uns mal noch 3 Minuten, weil ich weiß, dass meine Geduld nicht die größte ist, gerade in so einer Situation. Also weißt du, so eine Instant-Reflexion.
Ja, aber das ist aus meiner Sicht dein Problem, Toni. Du du wendest auf jedes menschliche und damit grundsätzlich erstmal nicht rationale Problem eine rationale Lösung an und das funktioniert halt nicht. Also ja, klar, ich kann das dann reflektieren und kann dann vielleicht auch artikulieren und sagen, so Leute, ich habe Hunger, deshalb bin ich gerade etwas ungeduldig, würde mich freuen, wenn wir uns jetzt etwas beeilen würden, nehmt euch aber vielleicht noch 3 Minuten, aber vielleicht können wir ja langsam bestellen und so. In einer perfekten Welt irgendwie, ne, punktförmige Hühner im Vakuum und so, ne, mag das halt vielleicht funktionieren,
was,
aber so funktionieren.
Was für Dinger wo?
Kennst du nicht diesen Witz von Big Bang Theory? Geht ein Bauer zum Physiker, sagt, meine Hühner legen keine Eier, können Sie mir helfen? Sagt der Physiker, ja, ich hätte eine Lösung, die gilt aber nur für punktförmige Hühner im Vakuum. Ist was für Naturwissenschaftler, weil so bei vielen Naturgesetzen und Formeln, mit denen du Sachen ausrechnen kannst, gelten halt bei Standardtemperatur im Vakuum und für punktförmige Objekte. Ist,
Fabi, ich hab noch nie erlebt, dass sich ein Mann so schnell so unsexy gemacht hat. Wahnsinn. Du möchtest Fabian nicht kennenlernen? Bitteschön.
Weißt du, das finde ich halt immer ein bisschen schwierig, weil das sind ja super theoretische Überlegungen, weil wenn du das sozusagen anwendest, dann hätten Menschen nie Streit, dann würden Menschen nie wütend sein, dann würde nie jemand ausrasten oder den anderen anschreien oder wäre irgendwie mal zickig oder sonst was. Keine Ahnung, dann kann ich zu meiner Freundin sagen, ja, du weißt doch jetzt, dass du gerade PMS hast, reflektier das doch jetzt mal und sei dann halt mal anders. Aber es sind ja, man muss ja sagen, dass hinter Gefühlen und Reaktionen, da sind ja metabolische Vorgänge dahinter. Du schüttest Stresshormone aus und so weiter.
Das stimmt. Du darfst nicht so viel erzählen. Ich weiß gar nicht, wo ich ansetzen soll mit meiner Antwort. So viel zu sagen.
Du gehst halt mit so einem sehr theoretischen, kommunikationstechnischen Ansatz da dran, der einem helfen kann in der Situation, gar keine Frage, der aber halt eben theoretisch ist.
Ja, also zum einen finde ich es absolut richtig, dass wir das Gefühl Hunger mit PMS gleichstellen. Ich finde, das trifft es ganz gut.
Das muss ich jetzt auch nochmal unterbrechen. Ich meine, Hunger ist ja ein sehr grundsätzliches Bedürfnis. So, es gibt, glaube ich, irgendwie wenig sozusagen basale Triebe sozusagen. Und ich glaube, dazu gehört, ich brauche Nahrung, ich will mich fortpflanzen, ich brauche was zu trinken. Das sind, glaube ich, halt einfach Grundbedürfnisse, die unser Körper, glaube ich, evolutionsbedingt sehr stark verfolgt ab einem bestimmten Punkt und da kannst du, glaube ich, schwer sagen, irgendwie schalt das halt mal aus. Keine Entschuldigung dafür, dass man zum totalen Arschloch wird, aber ich glaube, da gibt es
Situation,
halt schon Vorgänge in der Situation, Körper, die dafür sorgen, dass du diesem Bedürfnis sehr stark nachgehen willst. Und ich hab da so eine kommunikative Theorie entwickelt, wenn du dann reflektierst und so, und dann ist das mit dem Hunger und so und alles auch nicht mehr so ganz schlimm. Weiß ich nicht, Toni.
Ja, nee, also ja, das würde, um Gottes Willen, das wäre auch ungefähr die dümmste Lösung, die man machen könnte. Das wäre es ja um Himmels Willen, da würde ich, wenn ich das einmal irgendjemanden empfehle, dann hoffe ich, erschießt mich irgendjemand, weil das wäre ja ganz schlimm. Mir geht es ja eher um das mit sich selbst auseinandersetzen, nicht mit dem nach außen kommunizieren. Das ist vorhin hast du hast gerade so viele Beispiele genannt, da wäre niemand mehr wütend, keiner würde mal rumschreien und so weiter. Das ist, finde ich, passt ganz gut, weil wütend sein sind die Menschen, das kannst du ja nicht beeinflussen, weil ja Gefühle in so einem schnellen Zustand, in so einem mitunter ja sehr impulsiven Prozess, Menschen sind wütend, ich bin ständig wütend, so sag mir 2, 3 Schlagwörter und ich bin wütend. Sowas wie, keine Ahnung, Haus. Ich habe übrigens mein Haus verkauft, ganz offiziell. Da bin ich total wütend. Die Frage ist ja eher, wie gehe ich damit im Nachgang um für mich selber, nicht mit anderen. So, ich glaube einfach, dass man mit seinen Gefühlen für sich selbst umgehen kann, dass man einfach so ein bisschen über, ey, ich bin gerade wütend und ich weiß warum, aber ich muss ja nicht rumschreien. Ist das eine Meldung oder hast du gerade einen Schlaganfall auf eine ganz komische Art und Weise?
So, Thema Haus und alles, was da dran hängt. Jetzt kenne ich ja die Hintergrundgeschichte und würde mal die Frage in den Raum stellen.
Du kannst sofort fragen. Es wird heute so ein richtiger Debatten-Podcast. So das Richtige. Ich fühle mich so ein bisschen wie zwei bei, wie hieß die? Calvas? Zwei bei Calvas, oder? Wir müssen noch die Frau Kalbers einladen.
Oh.
So wirkt das. Aber ja, stell deine Frage, sorry.
Ich bin heute streitfreudig. Ich habe nämlich Hunger gerade.
Immer diese Externalisierung von Problemen, Fabi.
kein Scherz. Nee, aber zum Beispiel diese Hausgeschichte. Ich kenne die Hintergrundgeschichte dazu, müssen wir, glaube ich, nicht im Detail erzählen, alles, was da dranhängt. Aber wenn man jetzt rückblickend auf deinen Umgang mit dieser Problematik schaut, würdest du sagen, du hast das reflektiert und bist da bewusst und möglichst objektiv und möglichst rational mit umgegangen, oder konntest du diese Gefühle vielleicht unter Umständen in bestimmten Situationen eben nicht bändigen?
Ich bin super reflektiert damit umgegangen. Ich habe die ganze Situation reflektiert und habe ganz objektiv beschlossen, dass wer hier ein wie großes Arschloch ist und wer nicht. Nein, Quatsch. Es ist ganz objektiv. Nachmessbar. Nee, habe ich nicht. Aber ich würde auch im Nachgang sagen, dass ich das nicht gemacht habe. Und auch nicht, dass ich es aber auch zwingend... Also es gab für mich keinen Grund, das machen zu müssen, weil ich ja keine anderen Personen damit reingezogen habe. So, also ich würde ja jetzt zum Beispiel nicht vor irgendwelchen, nicht unmittelbar betroffenen Personen da jetzt das sagen, was ich zum Beispiel, worüber wir immer so gesprochen haben. So, ne? Dass jeder anderen Person hätte ich geraten, nicht so damit umzugehen, wie ich damit umgegangen bin. Sagen wir mal so. Das war jetzt nicht das Musterbeispiel.
Also. Ja, aber die Person, die beteiligt war, hat es ja abbekommen. Und ich sag mal, ich weiß nicht, wie andere Leute sind, wenn sie hangry sind. Ich weiß nicht, wie andere Leute damit umgehen, wenn sie hangry sind, aber also, wenn ich jetzt hangry bin und keine Ahnung, mir kommt irgendjemand in die Quere, mit dem ich gar nichts zu tun habe, bin ich ja trotzdem freundlich zu dem. Aber die Person, die dann.
Ich hoffe, Fabi, ich hoffe es wirklich sehr.
Und seit einer Stunde in die Speisekarte guckt und sagt, ja, ich weiß immer noch nicht, ob ich eine Pizza, Salami oder Hawaii nehme, da werde ich dann hangry. Die ist ja unmittelbar beteiligt. Und da sage ich dann auch so, Digga, jetzt reicht's so. Entweder du bestellst jetzt eine Pizza, Salami, Hawaii oder was auch immer, oder ich gehe. Fahr nach Hause, fahr den McDrive und lass dich hier stehen.
Ich kann mir diese Situation herrlich genau vorstellen mit den entsprechenden Personen.
Weißt du, also ich finde halt, wenn man halt sagt, also auf die Person, die dann an der Situation beteiligt waren, da darf ich wütend sein, die kann ich dann irgendwie auch anschreien und den Handyladegerät an den Kopf werfen, weiß ich jetzt nicht, ob das
die beste. Ich hab kurze Frage dazu, wo genau in der Situation kommt das Handyladegerät her?
Ja, ist mir schon mal passiert. Also, aber ich war das Ziel des Handyladegeräts.
Hervorragend, ja. Nee, also, ja, ich glaube, man kann da schon noch ein bisschen differenzieren, ob das Gefühl in einem selbst entsteht, weil man alleine dafür zuständig ist, oder ob das Gefühl ein gewisses Rahmenprogramm hatte vorher, wo noch andere Menschen beteiligt sind. Klar gibt es auch Dinge, wo das nicht so einfach ist, so dass eine gewisse Emotionalität zu jedem Mensch dazugehört. Steht auch außer Frage. Ich bin ja der Erste, der in ganz vielen Situationen halt sagt, das funktioniert über Emotionen und nicht anders. Ich sage ja auch nicht, dass es nicht anders machbar ist, oder ne, wie du schon sagst, es hat ja in den allermeisten Fällen oder eigentlich in irgendeiner Form, je nachdem, wo man mit der Definition ansetzt, hat das ja auch immer biochemische Hintergründe. Natürlich ist es auch unterschiedlich, weil die Emotionen ja auch unterschiedlich stark sind. Ich würde jetzt von einem energetischen Level sprechen. Aber ich glaube schon halt auch, dass wirklich viele, nicht alle, und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du zum Beispiel zu diesen nicht allen gehörst, also bei denen es halt wirklich nicht so externalisierend ist. Aber ich bin halt fest davon überzeugt, dass ganz viele Menschen einfach in dem Moment mal scheiße sein wollen, weil sie für sich die Ausrede Hunger haben. Weißt du, ich glaube einfach, dass es in der Praxis ganz viele gibt, die das haben. Dass das nicht bei allen so ist, steht außer Frage. Also natürlich ist das, kann man Emotionen nicht immer so steuern und nicht immer so im Griff haben, wie man das gern hätte. Das kann keiner. Auch wenn ich sage, dass es jeder so können sollte, dass er nicht rumschreit, egal in welcher Konstellation. Also Wut haben, ja, rumschreien, nee, das sollte man im Griff haben, sag ich. Aber das ist die Differenzierung, die ich meine. Aber klar, es gibt ähnlich wie bei Sternzeichen. Es gibt Menschen, die sind wirklich komisch, gibt Menschen, die sind komisch und externalisieren es auf Sternzeichen. Und ich glaube eben, dass es bei Henry wirklich so ist. Ich bin wirklich fest davon überzeugt, dass es Menschen gibt, die nehmen das einfach nur als Ausrede, um in dem Moment einfach mal ein bisschen rumzufotzen, weil sie halt in dem Moment Bock drauf haben und sich selber so unangreifbar fühlen, weil sie immer das Argument, ja, ich habe halt gerade Hunger, haben. Und das fände ich halt ein bisschen uneigenverantwortlich, weißt du?
Aber ist das ein gutes Argument? Also ich sag mal, wenn ich
für jetzt... Für die Menschen schon, glaube ich.
Also ich finde halt, also da fallen mir halt irgendwie andere Sachen an. Ja, boah, ich bin jetzt irgendwie gerade schlecht drauf, weil so viel Stress auf der Arbeit oder irgendjemand hat mich schlecht behandelt oder so. Also ich glaube, also ich habe Hunger, wäre jetzt so meine letzte Entschuldigung tatsächlich. Also keine Ahnung.
Ja,
ich habe den Obdachlosen angezündet, weil ich jetzt Hunger hatte. Also das weiß ich jetzt nicht.
Also Fabi, dein Grund beim Obdachlosen anzünden wäre ja, ich habe ja gar nichts gemacht. Ich war mit meinem Bruder unterwegs. Ich bin ja gar nicht schuld. Ich war hier nur mit meinem Bruder. Fragen Sie meinem Anwalt.
Mein Bruder hat ihn angezündet. Ich habe nur den Kanister gehalten.
Ja. Sowas ja, wie eine Mittäterschaft gibt es da ja nicht. Ist ja Familie.
Aber das, was du beschreibst, ist ja dann sozusagen keine Kritik sozusagen an dem Zustand hangry, weil, also, ich kenne den halt von mir selber und, also, den gibt es. Ich bin halt einfach dann sehr ungeduldig. Ich sag mal, wenn ich habe jetzt irgendwie Termine den Tag über Videocalls oder so und habe Hunger, dann bin ich zu den Leuten in den Videocalls nett. Wenn ich dann aber fertig bin und was essen möchte und, keine Ahnung, die Person, mit der ich dann irgendwie kochen will oder was bestellen will oder losfahren will, die tüdelt dann da irgendwie noch stundenlang rum, dann werde ich halt zu der Person ungeduldig und sage so, ey, jetzt komm mal in die Puschen hier, ne? Ich habe Hunger und ich habe jetzt keinen Bock mehr hier zu warten, ne? Jetzt mach mal endlich hinne. Dann werde ich halt schon ungeduldig, aber ich lasse das jetzt nicht an Unbeteiligten aus. Ja.
Also das trifft dran so. Ich glaube, ich kann es, so kann man das ganz gut zusammenfassen. Es ist weniger eine Kritik an dem Zustand, vielmehr an Kritik an den Menschen, die diesen Zustand so ein bisschen zu ihrem eigenen machen, obwohl es vielleicht gar nicht so schlimm ist. Und so ein bisschen die Kritik daran, dass bei vielen, nicht bei allen Menschen, dieser Zustand so hingenommen wird, ohne drüber nachzudenken, hey, ist das jetzt in Ordnung oder kann ich vielleicht trotzdem mich noch ein bisschen zusammenreißen oder bin ich jetzt einfach wirklich die letzte Fotze, weil ich Hunger habe. So. Also ich glaube schon, also dass dir das fremd ist, glaube ich, so mir wäre es jetzt auch fremd, aber ich glaube schon, dass es viele gibt, die haben davon gelesen, die lesen das auf TikTok, finden, oh, das ist ja lustig, das ist ja cool, das habe ich jetzt auch. So, also ich glaube schon, dass so ein bisschen, weiß nicht, dass einfach zu schnell so ein bisschen das nach außen geschoben wird, weil immer, wenn es einen Namen hat, kann man es ja haben. So.
Ja, gut, das ist halt, das sind aber Menschen, die haben dann halt grundsätzliches Problem in die Richtung und.
Ja, 100%. Ja, genau. So, das ist, glaube ich, das ist das, was ich sagen wollte. Aber du weißt doch, man muss doch ein bisschen pauschalieren und ein bisschen verallgemeinern, einfach nur, damit man die Menge auch abholt und damit es auch was zu diskutieren gibt. Es sind ja nie, egal was wir erzählen, es sind doch nie alle gemeint. Geht ja gar nicht. In welchem Fall sind alle gemeint? So. Außer bei Frauen und schlecht einparken. Da sind alle gemeint. Aber sonst.
Stellt halt Menschen, die dieses Problem tatsächlich haben, in ein schlechtes Licht. Also. Deshalb Appell von mir. Schieb das nicht als Grund vor. Menschen, die wirklich unter diesem Zustand hangry leiden, werden deshalb nicht ernst genommen.
Ja, aber dann können wir ja nichts mehr. Dann können wir ja nichts mehr. Dann können wir ja nie mehr Theorien aufstellen, weil ja immer Menschen dabei sind, die das vielleicht reell betrifft. Oder?
Klingt erstmal fair.
Ja, klingt aber auch super schwierig und langweilig für so einen Podcast. Wenn wir ehrlich sind, das klingt fair und ich weiß, worauf du hinaus willst, aber es klingt auch super langweilig für so einen Podcast. Gut, aber haben wir das auch besprochen? Ja, Fabi, vielleicht, um noch ein bisschen Feuer im Ofen zu machen. Fabi, wenn du das nächste Mal Hunger hast, vielleicht reflektierst du dich einfach nochmal. So, nochmal richtig unnötig ein Nachschieben. So. Vielleicht reflektierst du dich einfach nochmal, bevor du was sagst, so, weißt du? So.
Das sind auch mal die größten Nervensägen, die damit um die Ecke kommen. So, weißt du, so die emotionalste Situation irgendwie und dann so, ja, hast du das schon mal reflektiert? Bemühe ich dir da mal ein bisschen das rationaler zu betrachten. Und ich so denke so, ey, halt die Schnauze rational, so sonst.
Ich gebe dir gleich rational. Geil. Ja, nee, Fabi, ist doch schön, haben wir das geklärt. Krass, 55 Minuten. Kurze Frage, wollen wir heute eine lange Folge machen, weil wir quasi letzte Woche ausfallen lassen haben? Ja, ne, so ein paar Minuten machen wir noch, oder?
Also ich würde sagen, nein, weil ich habe Hunger und
ab jetzt wird's nur schlechter.
Du Pisser. Wird's nur unangenehm für alle Beteiligten.
Nur unangenehm. Ich glaube aber,
bin noch nicht bereit, das jetzt zu reflektieren. Da habe ich jetzt keine Lust drauf. Reflektiere für dich alleine.
Ich reflektiere für mich alleine. Das ist okay, das mache ich. Aber ich glaube, wenn es richtig unangenehm wird, ist es gleichzeitig aber super unterhaltsam für alle Hörer. Ich glaube, so, weißt du, so dieses Sensationsgeile, so richtig unangenehmer, unnötig konfrontativer Podcast ist, glaube ich, zum Hören richtig cool.
Ja, gucken wir mal, ob du Feedback bekommst,
Toni. Ich sag den Leuten einfach, dass du hier im Videocall schon ein Messer geholt hast, mit dem Messer auf deinem Schreibtisch saßt, so bereit zu stechen. Aber, Fabi, mich interessiert noch was. So, das Thema müssen wir jetzt noch angehen. Ich hoffe einfach, dass wir das noch besprechen können. Weil es ist ja was ganz anderes. Wir haben ja unsere schöne Gruppe, wo wir kommentar- und kontextlos Begriffe reinschreiben, weil das dann Themen für unseren nächsten Podcast sind. Wie ich zum Beispiel unter anderem Hankry sein da reingeschrieben habe, um darüber zu sprechen. Ich hätte noch ein Thema, aber das ist dann vielleicht wirklich was für nächste Woche. Ja, das Thema uns auch für nächste Woche. Aber das Thema von dir interessiert mich brennend. Bist du noch in der Lage, dieses Thema anzureißen? Ich will es noch gar nicht benennen, weil wenn du sagst, nee, lass uns das nächstes Mal machen, dann sollten wir das Thema auch noch gar nicht nennen. Aber wollen wir darüber noch sprechen oder erst nächste Folge?
Ich würde sagen, das ist jetzt ein toller Cliffhanger für die nächste Folge. Soll ich es kurz nennen?
So, dann wäre es ein ekelhafter Cliffhanger. Ja, ist so. Das wäre gemein. Also das ist aber auch nicht in 5 Minuten erzählt anscheinend.
Ah, schauen wir mal.
Könnte richtig was aufmachen, sagst du. Könnte richtig was aufmachen.
Also in der nächsten Folge von Brutal Banal sprechen wir über MILFs.
Freut euch drauf. Also, ja, das ist richtig, richtig spannend, weil du hast einfach nur MILFs da reingeschrieben und ich bin sehr auf den Kontext und die Geschichte dahinter gespannt, Fabi. MILFs.
Ja. Tja. Also die nächste Folge wird auf jeden Fall deutlich lustiger mit weniger Tod, Krieg und
mehr MILFs.
Ja. Mehr MILFs.
Weniger Tod, mehr MILFs. Ja. Nö, dafür, Fabi, für das Thema bin ich zu haben.
Ich weiß.
Schön. Gut, haben wir noch einen Wandtattoo-Spruch?
Nicht so viel sondern rechtzeitig was essen.
Fabi, ich habe einen richtig guten Spruch, der diese Folge perfekt beschreibt. Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Also Leute, habt immer Nutz-Snickers dabei, immer was in der Tasche haben, vor allem wenn ihr mit Fabi unterwegs seid, immer ein Snickers dabei haben, so ein Nutz-Snickers.
Hat meine Freundin, Mr. Tom.
Mr. Tom, Mr. Tom. Fabi, das noch, Lieblingssüßigkeit. Hatte ich nämlich diese Woche auch. Was ist deine Lieblingssüßigkeit? Komm, zum Abschluss, schnell noch.
Ich weiß, liebe super schwierig, Süßigkeiten.
Ne? Super schwierig.
Also, darf ich eine herzhafte und eine süße?
Ja.
gerade aktuell lieblingsherzhafte Süßigkeit, Rosmarinchips. Super geil.
Was?
Rosmarinchips.
Ja, Chips, okay.
Ja, super geil. Musst du mal kaufen, wenn du welche siehst.
Das ist.
Und die liebste süße Süßigkeit, Peanut Butter Cups.
Peanut Butter Cups? Boah, das ist natürlich auch die von Reese's oder wie das heißt?
Ja, genau.
Geil. Die kann ich, das kann ich sehr nachvollziehen. Ja,
weil ich habe das. Peanut Butter Cups, geil.
Geil. Das ist ja, bin ich voll dabei, weil ich hatte das diese Woche. Ich war nämlich auf einem Streetfood-Festival, wobei Streetfood-Festival auch hart übertrieben ist dafür, dass in der Halle ein paar Buden standen und da Burger und Baguette gab. Aber da habe ich mich dann auch mit zwei Freunden über das Thema Lieblingssüßigkeit unterhalten und wir haben unsere Top 5 aufgestellt. Und da sind bei mir nämlich, war bei mir nämlich auch diese Schokolade von Reese's dabei, diese Reese's-Schokolade, die in diesen flachen Dingern da drin. Ja. Die war auch dabei. Und noch ganz viele andere Sachen. Aber ja, Peanut Butter Cup. Ja, fühle ich. Bin ich dabei. Würde ich mitgehen. Alles in die Richtung super gut. So. Also, Fabi, du bist du, wenn du hungrig bist, klebt euch das an die Wand. Und wenn ihr mal wieder Hunger habt und ein bisschen unnett zu anderen Menschen wart, Leute, einfach mal wieder reflektieren. Einfach mal wieder für euch selbst reflektieren. Und damit sage ich Tschüss und Fabi hat die letzten Worte.
Tschüssi.